Also Greg, wie heißt das Stück jetzt wirklich?
Stumm. Mittelmann Eimann von Theresa Sperling.
Ja. Wie ist jetzt dann die Arbeit mit jungen Erwachsenen? Das sind ja, jetzt kann man eigentlich nicht mehr Jugendliche sagen, weil die sind ja schon alle Studenten und so.
Also was die Terminfindung angeht, sehr schwer.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Was den Anspruch angeht, sehr hoch. Ja, was die Energie und den Spaß angeht, das Maximum, würde ich sagen. Also bei der Gruppe müssen wir dreimal klatschen. Das erste Mal klatschen bedeutet, hey, die Szene beginnt gleich. Das zweite Mal klatschen heißt, hey, die Szene beginnt wirklich gleich. Halt's Maul.
Genau, dreimal klatschen. Nach langer Pause melde ich mich zurück. Ihr hört neugierig den Theaterpodcast, der die Bionic-Bühne in Baden begleitet, und mein Name ist Hans Hartkern. Bei meiner letzten Visite im Süden habe ich die Gruppe Focus besucht. Diese Abspaltung der Bionic-Bühne ist das Sammelbecken für alle, die nicht mehr wirklich in die Schule gehen, aber trotzdem noch dabei sind. Abspaltung trifft es genau, denn sie haben sich einige Zeit selbstständig gemacht, sind dann aber wieder in den Schoß der Bionic-Bühne zurückgekehrt. Ein Spin-off als Spin-back sozusagen. Im Interview mit drei Aktiven und einem Pausierenden erfahren wir mehr über das Stück und die Ursprünge der Gruppe. Natürlich darf meine Standardfrage, was hat das Theater mit dir gemacht, nicht fehlen. Stell dich vor.
Also ich bin der Bernhard.
Ich heiße Fabian.
Ich bin Lena.
Ich bin der Tobi.
Erzähl einmal, wie ist überhaupt Focus zusammengekommen? Also was, wo, wie hat das...
Mit Flohhaufen. Also es war auch die Gruppe, in der ich mit 10 Jahren war. Wenn man so will. Diese Gruppe hat sich dann irgendwann mal umbenannt in Trilocomio. Bin dann irgendwann wieder dazugestoßen, nachdem ich ein Jahr eben bei dieser anderen Gruppe war, die ich gerettet habe, wo dann aber von den 9 Leuten auch wieder 6 nach einem Jahr weggegangen sind. Das heißt, wir waren dann 3, wir sind dann zusammengelegt worden. Ich war dann wieder in meiner ursprünglichen Gruppe.
Okay.
Juhu. Bin aber gut aufgenommen worden. Und wir... Wir haben dann unsere Stücke gespielt, solange wir halt in der Schule waren. Dann haben wir im letzten Jahr, hat dann die Bionic-Bühne eingeführt, die Projekte. Das heißt quasi, man konnte sich aussuchen in der Oberstufe, welches Stück möchten wir spielen. Da wurden mehrere angeboten und man konnte sich dann eben für eines oder mehrere auch entscheiden. Und wir haben uns eigentlich alle, die weitergemacht haben, aus dieser Gruppe geschlossen, für eines entschieden. Da waren dann auch ein paar Jüngere dabei. Viele von denen sind jetzt in der Gruppe, die letztes Jahr neu gespielt hat. Und nach diesem Jahr waren wir dann eben mit der Schule fertig, maturiert. Und haben gesagt, ja, irgendwie sind wir jetzt da zu alt. Aber wir sind nicht zu alt. Was machen wir? Naja, machen wir eine eigene Gruppe.
Wie hat sich das für dich angefühlt, dieses selbstständig als Gruppe sein? War das Freiheit oder war das eher Panik?
Also ehrlich gesagt hat es sich nicht wirklich anders angefühlt als die Jahre davor, weil der Greg einfach so einen riesigen Teil der Organisation einfach aufgenommen hat, dass wir halt wirklich eigentlich nur noch geschauspielert haben und uns um die Requisiten gekümmert haben. Das haben wir eigentlich davor auch schon immer gemacht. Also...
Ja, vielleicht hatten wir diese romantische Vorstellung der eigenen Theatergruppe, die dann von Festival zu Festival in verschiedenen Ländern tourt mit ihren großartigen Stücken. Deswegen haben wir Bionic Bühne, war es unsere jugendliche Kindheit und dann waren wir erwachsen, Matura, Studium und...
Was hat das Theater mit dir gemacht?
Ja, einerseits finde ich, ist das Selbstbewusstsein und das mehr zu sich selber stehen, finde ich, was das man sehr viel bemerkt. Auch bei anderen Leuten, die Theater spielen jetzt. Und im Unterschied davor, wie sie halt nicht Theater gespielt haben. Ja. Sonst auch, dass man einfach viel offener auf Menschen zugeht, finde ich jetzt, weil auf Festivals oder auf Kursen auch, wo wir dann sind, redest du halt schon mit irgendwelchen Leuten, die du davor noch nie gesehen hast, in einer Sprache, die du im Alltag wahrscheinlich nicht verwendest, normalerweise also halt auf Englisch dann. Und es funktioniert einfach immer. Man findet immer Leute mit ähnlichen Interessen und irgendwas, über das man reden kann. Auch wenn das jetzt nicht alles Theaterleute sind, aber du hast einfach irgendwie das Selbstgefühl, dass du hingehst. Es hat auf jeden Fall mir geholfen, dass ich weniger schüchtern bin, weil früher hat es mir sehr viel Überwindung gekostet, mit Leuten, die ich nicht kannte oder die ich nicht so gut kannte, zu sprechen. Und da hat es auf jeden Fall geholfen.
Das Theater hat mich, glaube ich, irgendwie offener gemacht. Also ich war eigentlich nie ein Mensch, der irgendwie Angst hatte, vor vielen Leuten zu sprechen oder so. Aber ich glaube trotzdem, dass ich da leichter mit neuen Leuten in Kontakt komme. Jetzt gar nicht so durch das Theater proben und aufführen, sondern auch durch die Projekte, bei denen wir teilgenommen haben. Wir haben ja bei vielen, ich war jetzt mittlerweile mit der Biontech Bühne schon so viel unterwegs. Wir haben alle möglichen EU-Projekte und Festivals gehabt und da ist man natürlich mit vielen Leuten in Kontakt, die man noch nie in seinem Leben gesehen hat oder schon bei einem vorigen Projekt. Das ist natürlich schon leichter. Und ja, man redet dann mit denen auch und das ist dann ein sehr interessanter Austausch, ein kultureller Austausch und ich finde das sehr interessant.
Es hat mich auf jeden Fall sehr viel selbstbewusster gemacht. Also ein kleines Beispiel. Bei der Matura, bei der mündlichen, hatte ich extreme Angst davor, weil ich eigentlich nicht wirklich der große Redner bin. Und dann habe ich mich dahingestellt, also ich hatte eine FBA zu präsentieren, das heißt nicht nur am Tisch sitzen und die Sachen runtersagen, sondern auch präsentieren. Und ich habe mich da einfach in die Rolle von einer selbstbewussten Frau gestellt und ich habe das dann genauso einfach präsentiert. Also das war gar kein Problem dann. Also alle Lehrer sind danach zu mir hingekommen, weil ich halt den Ruf von der stillen, schüchternen Schülerin habe. Sind dann zu mir hergekommen und ja, das war so Wahnsinn und so und ich kann nicht wiedererkannt. Das hat einfach voll geholfen. Also das ist mein bestes und mein Standardbeispiel, wenn es darum geht.
Ich glaube, ich bin gerade 16 geworden. Okay. Und da ist man ja in der Pubertät, kurz vorm Erwachsenwerden, das Leben erwartet einen und man ist trotzdem irgendwie gestorben. Man weiß nicht, wer man ist, was man ist, wohin man will. Und insofern hat mich das Theater schon geprägt. Ja, es war eine Möglichkeit, sich zu finden. Das war so auf jeden Fall geholfen. Also deswegen bin ich da auch dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit hatte und versuche das jetzt auch in meiner freiwilligen Arbeit zurückzugeben und weiter zu vermitteln an alle, mit denen ich jetzt zusammenarbeite.
Wie bist du auf die Idee gekommen, Theater zu machen?
Weil bei Volleyball das Ganze sehr unpersönlich war und mir deshalb nicht besonders gefallen hat. Und Theater ist halt einfach super. Also fühlt sich sofort wohl und hat auch seine Freunde meistens dann um sich. Also in der Schule war es zumindest so. Also jetzt die auch. ja. Ich glaube, das ist das Persönliche. Das war gleich die persönlichste, unverbindliche Übung, die wir hatten in der Schule.
Ich habe immer gern Theater gespielt, auch zu Hause bei meinen Großeltern. Die hatten am Dachboden so eine Kiste mit lauter alten Gewand, wo wir uns halt verkleidet haben und dann eher schlechte Theaterstücke halt aufgeführt haben für die Familie. Aber grundsätzlich war es immer da.
Erzähl von den Stücken, die ihr heuer aufführt.
Die Szenen sind in einem Krankenhaus und zwar nach einem Unfall. Einen Autounfall, wo die Fahrerin offenbar ums Leben gekommen ist und sie jetzt um sie trauern. Und zwar, indem sie einfach nicht mehr den Mund aufmachen. Also sie schweigen komplett und das schon seit Monaten und die Ärzte haben einfach keine Ahnung wieso. Und irgendwann halten sie es eben nicht mehr aus, fangen an zu reden und schleichen sich einfach komplett von ihren Eltern. Also das ist wirklich, die Beziehung zwischen denen und den Eltern ist einfach kaputt, einfach komplett. Also auch, weil die Eltern sich halt nicht wirklich in die Kinder hineinversetzen können, die gerade eine Freundin verloren haben durch einen Autounfall. Und dann beschließen sie eben, das Begräbnis im Mittelmeer abzuhalten. Und das ist eben die Fahrt dann quasi vom Krankenhaus zum Mittelmeer und das Begräbnis dann. Also das Begräbnis nicht im Sinne von, sie nehmen ihren Körper mit, sondern sie nehmen Erinnerungen mit, also Erinnerungsstücke, die sie dann ins Mittelmeer legen. Und sie dann dadurch irgendwie in Ehren halten oder so.
Es ist nicht nur der Fokus auf diese Gruppe an Jugendlichen, die jetzt sich aufmacht zum Mittelmeer. Es gibt immer wieder auch Szenen in dem Haushalt von den Eltern von dem verstorbenen Mädchen. Und es gibt zu Beginn auch Szenen in der Klinik, wo sie...
So und nicht anders. Nach den Interviews habe ich noch ein bisschen Mäuschen gespielt und eine Szene beobachtet.
Gott, ich hatte so einen schrecklichen Albtraum. Wir saßen in diesem Bus. Oder in dem von damals. Es war wie damals. Dieses Geräusch von quietschenden Bremsen und splitterndem Glas. Und dann der Aufprall. War alles so real, so krass real. Da fragt man sich echt langsam, was ist eigentlich real? Ist dieser Bus hier überhaupt real, dass ich jetzt gerade mit euch spreche? Ich meine, vielleicht ist das jetzt der Traum und das war ein paar echten.
Okay, stopp, das wird mir jetzt echt zu philosophisch. Nein, das waren hier wirklich so komische Gedanken. Echt so komisch.
Wo sind wir eigentlich?
Irgendwo in Österreich, kurz vor der italienischen Grenze.
Kaum zu glauben. Sechs Jugendliche, die garantiert schon als vermisst gemeldet worden sind, schaffen es in einem gestohlenen Bus bis nach Italien. Das ist doch total verrückt.
Ja, ich habe gesagt, das ist Schicksal.
Ist es noch weit bis zum Meer?
Ich habe keine Ahnung. Welcher Vortrottler hat nochmal vorgeschlagen, dass wir die Handys nicht
mitnehmen? Und wer weiß eigentlich, wo wir hinfahren müssen?
Ich orientiere mich einfach an der Sonne. Was soll ich denn sagen? Da steht das. Sag ich. Ich fahre einfach nach.
Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt dann am Weg zum Nordsee und passieren dann die Grenze nach oben.
Keine Sorge, ich orientiere mich an der Sonne.
Es ist doch dunkel draußen, das ist voll die hochbegabte
Fledermäuse. Fledermäuse orientieren sich nicht an der Sonne, die sind schallend.
Macht Mama auch. Die Sonne schallt zu mir.
Also, werdet langsam echt schon müde. Entweder einer von euch fährt weiter, wir machen eine Pause. Und noch dazu müssen wir tanken.
Lass uns eine Pause machen. Ich muss sowieso mal.
Ich auch. Mit Platz gleich die Blase.
Pipi-Pause für alle.
Yeah, und für jeden ein Bier. Das ist jetzt richtig geil.
Vorsicht! Was war das?
Da ist doch überhaupt nichts.
Doch.
Ja. Ich sehe überhaupt nichts.
Da vorne war was. Ich schwöre. Es ist direkt vor uns über die Straße gelaufen. Ich bin mir total sicher.
Bitte? Da ist nichts.
Es war ein kleiner
Rutschbier. Du bist so enttäuscht. Das ist ein Käse.
So weit, so gut. Ich hoffe, die nächste Folge wird nicht so lange auf sich warten lassen, aber versprechen kann und will ich nichts. Nur so viel, man darf gespannt bleiben.